Hallo und herzlich willkommen zum 649. NMAC-Podcast. Heute geht es um die Welt mit einem ganz berühmten Archäologen und Schatzjäger. Und das ist der Kim. Hallo Kim!
Hallo Markus. Ja. Ich wünschte, ich würde so groß um die Welt kommen und ein berühmter Entdecker und Archäologe sein.
Ja, genau. Nein, aber es geht heute tatsächlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, um Indiana Jones und der große Kreis, beziehungsweise Indiana Jones and the Great Circle. Ich muss sagen, der deutsche Titel hat mich immer ein bisschen gestört von dem Spiel irgendwie.
Ja,
ich erinnere mich an der große Preis oder keine Ahnung,
wie ich finde, das ist so ähnlich schwierig wie auch der letzte Film, der ja Dial of Destiny hieß, und man hat ja lange gerätselt, wie dann der deutsche Titel sein wird.
Und
ähnlich jetzt hier The Great Circle, Kreis kann halt vieles bedeuten, ne?
Ja, genau, richtig. Deshalb immer, ne, also deshalb, ja, aber gut. Aber alle Indiana Jones Namen sind ja immer eingedeutscht, ne? Ja, obwohl ich weiß gar nicht, Fate of Atlantis, war das auch eingedeutscht? War das auch dann das Schicksal von Atlantis? Oder nee, ich glaube, das war Fate of Atlantis, oder?
Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher, aber ich meine, das war nicht sogar auch Last Crusade, einfach nur Last Crusade? Hatten die das nicht auch so gelassen damals?
Nee, ist der letzte Kreuz. Ja. Ach, das Spiel meinst du?
Ja, ja, genau.
Das kann das Spiel sein. Das kann sein, dass die das
gut,
so...
Gut, auf der anderen Seite, haben. Temple of Doom war auch Temple of Doom bei den Filmen, also...
Stimmt, oder nicht? War das nicht Tempel des... Nee, stimmt. Oder? okay, ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es hier. Was haben wir denn da? Indiana Jones? Der Tempel des Todes,
doch. Tempel des Todes ist er, ja. Ah, okay, genau. Ja gut,
aber dann gut. Sind sie eingedeutscht. Ja genau, also wir sprechen über Indiana Jones, falls ihr es noch nicht herausgefunden habt. Also das Spiel Indiana Jones und der große Kreis ist ja erschienen jetzt vor kurzem am 12. Mai für die Switch 2, nachdem es ja schon seit 2024 erhältlich war, damals aber nur für den PC und die Xbox-Konsolen. Das war nämlich damals erstmal nur so ein Exklusivtitel irgendwie, bis dann ja Microsoft dann so ein bisschen das alles aufgeweicht hat, ne? Und deshalb ist das dann am 17.04. letzten Jahres dann für die PlayStation 5 erschienen, wo ich es dann auch gespielt habe. Und jetzt halt am 12. Mai jetzt für die Switch 2, und das hast du dir jetzt gekauft, wenn ich es richtig
verstanden habe. Genau, ich habe es auf der Switch 2 gekauft. Da gibt es sogar ein ausschlaggebendes Argument, auf das wir dann später noch eingehen wollen.
Richtig, und genau.
Ich denke, ich meine aber, dieser zeitversetzte Release, der ist hat mit dem Publisher zu tun, ne? Weil das müsste ja in dem Zeitraum gewesen sein. Das Spiel kommt ja von Bethesda als Publisher, und
richtig,
die wurden ja von Microsoft dann aufgekauft.
Genau, ganz genau. Und deshalb war ja auch die ganze Zeit unsicher, ob jetzt Spiele wie jetzt Elder Scrolls oder so dann überhaupt nochmal für andere Konsolen erscheinen und für die Xbox und den PC dann.
Auch die Fallout-Reihe, ne?
Oder Fallout, genau, oder Wolfenstein jetzt auch.
Ja, die haben ja viel im Programm.
Genau, deshalb war da, oder Halo, ne, und so weiter. Deshalb war da immer so eine Frage, ob das jetzt exklusiv bleibt, aber sie haben es ja aufgeweicht tatsächlich. Es ist ja auch so geblieben tatsächlich. Ne? Und finde ich auch eigentlich gut, wenn Spiele für je mehr Konsolen, desto, oder ob den PC auch verfügbar ist, also finde ich eigentlich immer gut. Ne? Ich meine, klar, bei Nintendo natürlich immer mit den Exklusivtiteln, aber insgesamt finde
ich es. Ich begrüße das, dass das sich so ein bisschen aufweicht. Bisschen auflockert. Das war ja früher noch viel strikter. Das ist jetzt ein bisschen lockerer. Dafür sieht man es ja in der Unterhaltungsbranche, dass es an anderer Stelle wieder strikter wird, wenn man mal an die Filmstreaming-Dienste geht, wo ja mittlerweile auch jedes Unternehmen seinen eigenen hat und die Sachen dann nicht mehr bei anderen rauskommen. Also auf der einen Seite wird es lockerer, auf der anderen Seite strenger.
Ja, genau, und deshalb, und ich glaube, die Streaming-Dienste, die manövrieren sich damit auch so ein bisschen eine Sackgasse. Ich glaube, es geht jetzt tatsächlich wieder zurück zu Blu-ray und DVD, was ich begrüße. Ich stehe da total drauf.
Das wäre zu wünschen für mich, ja.
Ja, genau. Bei mir ebenso. Deshalb, ich glaube, da sind wir beide einer Meinung.
Ja. Nein, aber es ist ja auch ein cleverer Schachzug, muss man sagen, weil gerade so ein Spiel wie Indiana Jones, das ist ja dann schon größer, umfangreicher, aufwendiger und somit auch deutlich teurer. Und wenn man jetzt mal schaut, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde mal behaupten, Microsoft hat die niedrigste Basis an Konsolen, die zu Hause steht. Definitiv. Natürlich, das Spiel kam ja auch für den PC, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da hängt es dann eher an den Anforderungen, die so ein Gerät braucht. Mhm. Aber wenn es rein um die Konsolen geht, ist es natürlich ein finanziell sinnvoller Schachzug zu sagen, man bringt die Spiele auch auf anderen raus.
Also ich meine, Microsoft war ja mal zu Zeiten der Xbox 360, das war ja mal richtig groß, würde ich jetzt sagen, war ja sogar größer als die PS3, die hatte ja damals einige Probleme, deshalb war Microsoft da ziemlich hoch angesehen auch zu diesem Zeitpunkt, auch die Konsole, die Xbox 360, für die super Konsole, auch heute noch, muss ich sagen.
Ja.
Und aber danach ging es irgendwie so ein bisschen, wurde es ein bisschen holprig dann so, weil dann wusste man nicht so ganz, was sie denn jetzt wollen. Ich glaube, das hat sich so bis heute ja dann auch fortgesetzt.
Ich finde, bei Microsoft zeigt sich ein ähnliches Problem, wie es auch zum Beispiel Nintendo mit der Wii U hatte, nämlich allein schon das Namensprogramm oder das Namensportfolio ihrer Konsolen ist einfach nicht sehr schlüssig. Und da macht es halt Sony mit der PlayStation einfacher. Nintendo jetzt ja auch wieder Switch und Switch 2, früher Nintendo, Super Nintendo. Das hat einfach gepasst, das funktioniert, die Leute können was damit anfangen.
Richtig.
Richtig. Da ist Microsoft, was ist jetzt die One? Was ist die One X? Was ist die One S?
Eben.
Das ist nicht logisch nachvollziehbar, ja.
Nee, genau. Und ich muss sagen, ich habe da auch richtig Probleme.
Ja, ja.
Also ich glaube, da muss man sich mal vorstellen, irgendwelche Eltern, die dann für ihre Kinder oder so dann die Konsolen kaufen sollen zu Weihnachten oder so, woher sollen die wissen, was die dann holen sollen?
Das ist es,
PS5 oder so, ist es wesentlich einfacher. Oder jetzt die Switch 2 oder so. Ist es auch neu jetzt von Nintendo, dass die jetzt auch mit der Switch 2 halt wirklich dann sich dann an so eine Nummerierungen dranhängen. Aber ich glaube, die kamen einfach auch nicht drum herum.
Nee, es macht auch Sinn. Es ist einfach logisch, konsequent und marketingstrategisch sinnvoll. Und dank der Switch 2 haben wir jetzt natürlich auch die Möglichkeit, im Nintendo-Lager solche, ich sag mal, großen Spiele genießen zu können, was ja auf der Switch 1 bedingt möglich war, aber dann auch oft mit Limitierung oder, wie wir es bei Resident Evil ja schon hatten, mit diesen Cloud-Games einherkam.
Richtig, richtig, ganz genau. Ganz genau. Und ich muss auch sagen, jetzt die auch gerade jetzt damit auch mit dem Indiana Jones auch zeigt die Switch 2 ja auch, was die kann überhaupt.
Ja.
Ne? Und was da auch möglich ist technisch und so. Ne? Und aber da kommen wir ja auf die Technik, kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Aber es sind jetzt schon einige technisch sehr beeindruckende Spiele rausgekommen und ich glaube, da ist das Potenzial auch noch gar nicht ausgeschöpft.
Was und die Switch 2 Version, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber die Switch 2 Version ist die einzige Version, die es euch erlaubt, das Spiel wirklich zu besitzen, weil wenn mich nicht alles täuscht, sind auf allen anderen Konsolen sind das nur Key-Discs, wo einfach nur ein paar Kilobyte oder Megabyte an Daten drauf sind, um das Spiel zu legitimieren. Der Rest ist ein Download. Und auf der Switch 2 ist es ein vollständiges Spiel auf der Karte. Keine Keycard, kein Download. Perfekt.
Genau. Und das hat mich jetzt auch tatsächlich auch angefixt.
Ja.
Ich glaube, ich werde mir das Spiel auch nochmal für die Switch 2 noch tatsächlich nochmal holen, auch weil es mir so gut gefallen hat.
Ja.
Aber auch, weil das Spiel da halt komplett auf der Cartridge drauf ist.
Ja.
Wie du sagst, sind bei den Konsolenversionen tatsächlich auf der Disk. Ich weiß jetzt nicht, wie viel auf der Disk drauf ist, ob es da wirklich nur ein paar Kilobyte oder ob da ein Stück drauf ist. Aber es ist auf jeden Fall, es läuft nur mit einem Download. Also das Spiel ist nicht komplett auf der Disk drauf, genau wie das auch so Spiele haben, wie zum Beispiel Jedi Survivor oder so. Das Spiel ist nicht, oder ich glaube, alle Microsoft-Spiele, ich glaube, bei fast allen Microsoft-Spielen ist das tatsächlich so. Ich glaube, Doom, glaube ich,
das auch. War ja auch dieses Doom Medieval, heißt das, meine ich, ne? Dark Ages, genau. Das war ja so der erste große, wo das aufgefallen ist, wo die Leute gemeckert haben. Und ich muss halt sagen, dass das eine volle Game-Disc ist, oder Game-Card in dem Fall, das war für mich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ich kaufe es mir für die Switch, weil ich habe, ehrlich gesagt, das gar nicht so groß verfolgt. Ich wusste um das Spiel, ich wusste auch, es kommt, da ich aber dann auf diversen Directs und so weiter gesehen habe, Fallout ist ein Download, andere Bethesda-Titel kommen auch, als Keycard, so da hatte ich bei Indiana Jones keine große Hoffnung mehr, dass das als volles Game kommt und habe dem erstmal keine Beachtung geschenkt. Und dann durch ein YouTube-Video habe ich das mitbekommen, wo einer erzählt hat, ich habe es mir jetzt gekauft, es kam heute raus, hey, das ganze Spiel ist auf Karte, das ist voll gut. Und dann habe ich es mir einen Tag später gekauft.
Ja, genau. Das ist also wie gesagt, ich bin auch, also vielleicht, wenn es ein bisschen billiger nochmal ist oder so, ich werde mir das auch nochmal auf die Switch 2 holen. Einfach um es komplett zu haben. Ich weiß nicht, ist der DLC da auch direkt dabei? Das würde mich jetzt interessieren.
Der ist nicht dabei. Der DLC, der wird für, ich glaube, 20 Euro, 1999 im Shop dann angeboten. Aber das ist auch vollkommen okay, weil ich meine, wir reden hier nicht über eine Complete Edition, wir reden über das Spiel und das ist auch voll okay, dass ein DLC dann separat nochmal angeboten wird. Das ist, da bin ich fein.
Genau, also mit DLC meinen wir jetzt nicht irgendwelche Outfits oder so, sondern wir meinen der Orden der Riesen, der ein relativ umfangreiches
voller Story-DLC.
Voller Story-DLC ist, genau.
Aber kommen wir später nochmal zu, denke ich.
Kommen wir später nochmal zurück. Ja, Indiana Jones, welche Vergangenheit hast du denn mit dem Charakter? Ich meine, die Filme hast du ja mit Sicherheit auch alle gesehen, nehme ich mal an.
Also ich hab die Filme mehrfach gesehen, rauf und runter.
Ja, klar.
Ich führe auch meinen Junior so langsam an die Filme ran. Ich bin da bewusst ein bisschen vorsichtig, weil die ja gegen Ende doch immer sehr drastisch und sehr extrem sein können in ihrer Darstellung.
Richtig.
Aber ich verbinde viel mit der Figur. Die hat mich durch die Kindheit, die Jugend immer begleitet. Die Musik ist traumhaft. Die Filme waren einfach wirklich Abenteuer. Natürlich das von dir schon erwähnte Fate of Atlantis, hoch und runter gespielt, war eins der besten Point-and-Click-Adventures. Und es ist definitiv immer noch eine Schande, dass sie das nicht als Vorlage für den vierten Film genommen haben.
Ja.
Wobei ich fairerweise zu den wenigen gehöre, der sagt, der vierte Film war voll okay. Bin ich fein.
Geht mir genauso.
Also, wenn sich jemand beschwert mir gegenüber der überlebten Atombombenexplosion in einem Kühlschrank, in Tempel des Todes stürzt er mit einem Schlauchboot. Ich glaube, was 8 Wasserfälle immer wieder in die Tiefe. Mhm. Das ist immer ein bisschen over the top und es soll unterhalten.
Ja, und ich muss auch, viele regen sich ja dann auch drüber auf. Ja, da sind ja Aliens drin.
Ist die Jahreszeit, aber die Zeit.
Genau, und auch gerade das und auch gerade diese Kristallschädel, die werden eigentlich immer mit Außerirdischen verbunden. Und auch diese ganzen, es gibt doch so viele Mythen, die sich auch darum drehen, dass irgendwie Außerirdische mal die Erde, wie die Pyramiden, man denke an Erich von Däniken oder so. Das ist jetzt nicht, dass das in diesem Genre irgendwie was Neues wäre. Lara Croft hat auch mal mit Aliens zu tun gehabt. Also ich finde das jetzt ehrlich, also ich muss sagen, das ist irgendwie
ich bin der Meinung, Menschen und gerade eine Fanbase meckert immer über das, was sie nicht bekommen hat. Weil hätte Indiana Jones, hätten die jetzt Fate of Atlantis verfilmt, dann hätten die, die das Spiel toll finden, gesagt, boah, cool. Und die Indiana Jones toll finden, dann gesagt, ja toll, es geht schon wieder um Nazis. Vielleicht mal was Neues. So, dann haben sie was Neues gemacht. Dann heißt, könnten die nicht lieber wieder gegen Nazis kämpfen? Also das, was dir fehlt, darüber wird immer gemeckert. Ich betrachte das relativ neutral.
Ja, genau, denke ich auch. Ich bin eigentlich auch immer offen da für was Neues.
Ja. Ich fand auch den fünften nicht verkehrt. Der hat Spaß der gemacht.
Der hat auch ein paar ganz gute Szenen auf jeden Fall. Finde jetzt auch nicht so dramatisch wie in einigen Filmen. So.
Der hat mich unterhalten und das ist das, was zählt für mich. Und das ist okay.
Genau.
Die Story, die darf ruhig abgedreht sein. Und jetzt sind wir ja hier beim großen Kreis, der sich wenn man die Indiana Jones Historie sich an sich mal betrachtet, so mittendrin spielt, ne?
Genau, der spielt also im Jahr 1937. Das ist ein Jahr nach dem ersten Indiana Jones Film. Also wie heißt er nochmal auf Deutsch?
Die Truhe des Schicksals.
Jäger des verlorenen Schatzes.
Raiders of the Lost Ark.
Raiders of the Lost Ark ist Jäger des verlorenen Schatzes, genau. Und er spielt halt ein Jahr, also Raiders of the Lost Ark, also spielt 1936 und Indiana Jones und der große Kreis dann 1937 und der letzte Kreuzzug, also der dritte Indie-Film, der spielt 1938. Also der spielt genau zwischen dem ersten und dem dritten Kinofilm, in dem Jahr, das dazwischen fehlt.
Ja.
Man muss ja sagen, dass der Tempel des Todes, der spielt hat vorher, der spielt
1935. Das ist die Vorgeschichte eigentlich.
Der spielt nämlich ein Jahr vor Jäger des verlorenen Schatzes, vor dem ersten vor dem ersten Kinofilm. Ja, genau, und jetzt sind wir halt genau in dieser Lücke drin. Und der Indie kehrt halt nach der Trennung.
Ich habe übrigens mal geguckt. Von The Fate of Atlantis spielt dann übrigens 1939.
Fate of Atlantis 39, ja, genau. Ach ja, dann haben sie es dann ein Jahr danach gespielt. Also nett.
Passt genau. Ganz gut rein.
Also, ja, genau. Also, sie haben da schon irgendwie so eine Timeline, aber es gibt ja immer noch Monate, die man dazwischen noch ausfüllt. Es gibt viele Comics und so weiter, und Romane gibt es ja auch. Ne? Mhm. Aber ich weiß nicht, inwieweit die in den Kanon reißen. Wahrscheinlich so wie Star Wars oder so, wo dann nicht alles dann unbedingt direkt zum Kanon gehört.
Ne? Ich halte mich dann die Filme und die paar Spiele. Und das ist
genau. Gut. Man hat ja auch so ein bisschen so selektiv irgendwie bei Star Wars, ich bin kein großer Fan von den drei neuen Kinofilmen, deshalb sind für mich die ersten 6 Episoden immer so das, was so ist, und noch ein paar, was da so zwischen ist, und deshalb. Also ist ja, man setzt sich das ja irgendwie so ein bisschen selbst zusammen, ne? Aus dem, was man kennt. So
auch, ne? Man darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass es in der Vergangenheit auch noch weitere Indiana Jones Spiele gab. Ich meine, wir hatten ja auch den Stab der Könige und so weiter. Ne?
Richtig,
waren ja alles.
Das war,
selbst N64 hatte.
Richtig, das war N64, das war hier ein Infernal Machine Turm zu Babel, glaube ich, war das war auf dem N64. Ja, das war so ein bisschen Tomb Raider mehr. Ja. Also, sie haben sich definitiv an Tomb Raider orientiert, aber war auch nicht schlecht, das Spiel, fand ich so.
Genau. Und jetzt sagst du ja das Richtige. Die alten Spiele, die haben sich ja eher an Tomb Raider orientiert. Und woran sich das neue Spiel orientiert, kann man ja auch ganz deutlich erkennen, wenn man sich mal den Entwickler anschaut, weil das ist Machine Games und die sind mir zumindest nur bekannt durch die Wolfenstein-Reihe, die neueren Teile.
Richtig, genau. Genau, die beiden The New Order und The New Colossus.
Ne? Ich finde, das merkt man.
Das merkt man definitiv. Ich meine, sie hat natürlich Erfahrungen im Nazis verkloppen, ne? Deshalb waren sie dafür vielleicht auch prädestiniert dann dafür. Ja. Aber für die Quake Remaster hatten sie noch mal so eine Kampagne hinzugesteuert.
Okay.
So. Aber sind für mich auch hauptsächlich durch die Wolfenstein-Spiele
bekannt. Für mich schreit halt das ganze Game-Design von der Perspektive, auf die wir gleich noch kommen, auch das Level-Design und die Level-Optik, abgesehen davon, dass es oftmals auch ein bisschen heller ist als bei Wolfenstein, ist es nicht von der Hand zu weisen.
Was nee, nichts Schlechtes also ist. Definitiv. Also da merkt man schon wirklich den Entwickler. Ich meine, diese First-Person-Perspektive war ja auch am Anfang recht kontrovers, so, weil alle sagen, ja, Indie, ich will den doch sehen und so, wenn ich Indie bin. Aber ja, man ist doch Indie, deshalb First-Person und so. Immer so eine Frage. Also ich war da immer sehr offen, muss ich sagen. Ich habe jetzt nichts gegen First-Person-Perspektive und
ich bin da offen. Aber ich hab da meine Kritik zu und ich weiß nicht, ob es exklusiv an der Switch 2 Version jetzt liegt. Ich habe mir dann auch extra mal Videos angeschaut von den anderen Versionen, weil was die versucht haben, ist den cineastischen Effekt von den Filmen beizubehalten. Mhm. Also die haben wirklich versucht, dass das Spiel ist wie ein Film, und das merkt man ja direkt an der Eröffnungssequenz, die ja, ohne groß zu spoilern, die Eröffnungssequenz des ersten Filmes ist.
Richtig, und ganz genau.
Da merkt man das immer wieder, wenn vom Spielgeschehen zu Videosequenzen geht, dann ist es nicht so, dass die Kamera irgendwo hinfährt oder so, sondern es gibt harte Schnitte, wie in einem Film. Und diese, ich sag jetzt mal Jump Cuts, die haben mir persönlich so ein bisschen den Spielablauf gestört, weil die relativ stümperhaft gewirkt haben. Das mag vielleicht nur der erste Eindruck gewesen sein, das verliert sich dann später, aber gerade in diesem Dschungel-Level ist mir das sehr stark aufgefallen, dass das sehr wild geschnitten wurde, und ich bin, was so Game Design angeht, sehr stark God of War verwöhnt, was halt so ein kompletter One-Cut war. Und was so.
Genau.
Ich mag das fließend bei Videospielen.
Also du meinst, man geht vorwärts und auf einmal ist Cut und man sieht ihn, wie er gerade dann geht und mit jemandem spricht oder so, weil er eine Cutscene anfängt, sozusagen.
Bei einem Spiel aus der Ego-Perspektive, da mag ich es dann lieber, dass, wenn eine Sequenz passiert, sich meine Figur in diese Richtung dreht. Das ist so, ich, ich ziehe da einfach mal das Spiel Bioshock als Vergleich heran, wo halt Videosequenzen abgelaufen sind. Wenn du aber mit deiner Figur nicht hingeguckt hast, hast du halt Pech gehabt. Oder der Blickwinkel deiner Figur wurde gezielt dann dahin gelenkt. Und das gibt mir so mehr das Gefühl, bei einer First-Person-Perspektive diese Figur zu spielen. Und da hat es mich leider immer wieder ein bisschen rausgerissen, weil man ja dann auch den Indie ganz normal von vorne, von hinten, von oben und von unten sehen kann durch die Zwischensequenzen. Ich
Ja,
verstehe den filmischen Aspekt, ganz klar.
genau. Und es ist ja auch so, zum Beispiel, wenn man, man kann ja auch so die Peitsche zum Beispiel festmachen, dass man sich da so über Abgründe schwingen kann und so, dann wechselt das auch immer in die Third-Person-Perspektive. Oder wenn man irgendwelche, ja, zum Beispiel hier, es gibt auch diese Szenen, wo man durch irgendwelche engen Spalten kriechen muss. Das ja, ne, da ist das zum Beispiel. Oder auch, wenn man bei der Lösung von Rätseln. Ist vielleicht auch so ein bisschen manchmal für die Übersicht auch ganz gut.
Genau. Aber genau das ist so der Punkt. Bei diesen Momenten geht die Kamera quasi fließend aus der Figur raus und man kann sich bewegen und es ist nicht so ein hart wahrnehmbarer Schnitt in eine andere Perspektive rein. Aber das
Verstehe.
ist
Ja?
letztendlich Geschmackssache natürlich, ne?
Klar. Ja, aber das ist ein interessanter Kritikpunkt, ist mir tatsächlich mir nicht so aufgefallen. Aber da ich die Cutscenes halt so wahnsinnig gut finde, ja, die passen halt so wahnsinnig gut in die, auch in die, mit auch mit der Humor und so, ist halt wirklich so wie die Filme.
Ja, auch diese
Und
ganzen
deshalb ist mir das irgendwie.
One-Liner. Die haben ja
Ja,
so richtige
genau. Ja.
One-Liner drin, die damals für die Zeit auch in den Filmen in den Filmen so vorkamen, die so prägend für diese
Ja.
Zeit waren. Und das haben die dann halt auch, gerade wenn wir mal gucken. Ganz am Anfang ist man ja in einem Museum im Dunkeln dann unterwegs und dann fallen da halt einfach Sprüche, wenn da jemand rumläuft oder wie da jemand jetzt reingekommen ist oder was da vor sich geht. Das ist schon witzig gemacht.
Ja, genau. Auf jeden Fall, definitiv. Also dieser Wechsel ist halt immer da, so ein bisschen zwischen den Perspektiven und halt ne, dieser Humor, dieses, was wir von dem Film kennen, ist sehr gut. Also die Entwickler haben es wirklich sehr gut verstanden, da, dass irgendwie auch das Feeling von den Kinofilmen, auch dieses Abenteuerfeeling sehr gut auf das Spiel auch zu übertragen. Jetzt kommen wir mal kurz zur Geschichte. Wir haben ja gesagt, das Spiel zwischen dem ersten und dritten Kinofilm, also 1937. Es spielt halt in dem Jahr, nachdem sich dann Indy von der Marion Ravenwood aus dem ersten Kinofilm da getrennt hat. Und dann kehrt er da ins Marshall College zurück. Hast ja erzählt, am Anfang ist man, er träumt da quasi am Anfang diese Eröffnungssequenz aus dem ersten Kinofilm nochmal. Und er wacht dann auf nachts von Geräuschen da im Museum. Und da ist halt so ein, er entdeckt halt, dass da so ein Riese ist, der da eine Katzenmumie klaut. Und ja, und auf der Suche nach dieser Katzenmumie, damit fängt es halt an. Und genau, und da reist er halt wieder, wie es so ist, um die ganze Welt und entdeckt da halt diesen großen Kreis, was mehr oder weniger, ja, es ist auch so eine esoterische, wieder sowas esoterisch Übernatürliches, dass es da Ruinen, dass es Ruinen gibt, die irgendwie um einen Kreis herum, um die Erde herum angeordnet sind und dann irgend so ein Geheimnis haben, was wir jetzt da nicht weiter ausfüllen wollen, weil es da dann Spoiler-Territorium geht. Und ne, und er war ja, also erste Station ist der Vatikan und da trifft er dann auf die Gina Lombardi, ist eine italienische Journalistin, die ihn dann auch begleitet. Auch ein sehr cooler Charakter, also finde ich wirklich super. Ja, genau, und da von da an geht's los. Und das ist dann halt auch wirklich daran merkt man auch schon dieses Spiel, wie das Spiel abläuft, denn es gibt immer relativ, ich will nicht sagen, ja doch lineare, cineastische Szenen, wie am Anfang der Dschungel zum Beispiel. Und zwischendurch gibt es mehrere, also insgesamt drei sind es, richtig große Gebiete, die man frei, mehr oder weniger immer im Lauf des Spiels dann frei begehen, im Lauf der fortlaufenden Story frei begehen kann. Da gibt es dann auch NPCs mit Sidequests und
Die halt gar nicht mal auffallen,
Sammelgedöns,
ne? Also,
die gar nicht
wenn
auffallen,
ich mal
genau.
überlege, so direkt der Vatikan ist ja so das erste Gebiet, ne? Und da läuft man einfach nur eine Treppe runter in die Bibliothek und man hört so von der Seite her, wie die kleine Nonne sagt, ach, das Buch, das bräuchte ich, aber das liegt so weit oben. Das ist eine Nebenquest, also eine Mini-Nebenquest. Ja, genau. Hingehen, das Buch holen, ihr geben, Erfahrungspunkte einsammeln. Das hat mich vollkommen überrascht, weil das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also alles, wo irgendwo geredet wird, wo Figuren was sagen, da kann sich eine Mini-Quest dahinter verstecken, dass irgendwer was braucht, was sucht oder irgendwas haben möchte. Und das kann man ihr dann geben.
Genau. Und das und dann zwischendurch gibt es dann auch Möglichkeiten, immer Fotos zu machen im Spiel. Also der Indy macht dann immer Fotos von diversen Objekten.
Da musste ich wieder an Bioshock denken.
Ja, genau. Und dadurch kriegt man dann auch Erfahrungspunkte und mit diesen kann man sich dann so neue Skills quasi freischalten.
Das fand ich sehr interessant, weil diese Skills, die findet man ja in so Büchern, in so Groschenromanen, so die Kunst
des
Faustkampfs und so weiter. Genau. Aber diese Bücher aufzusammeln, wie in anderen Spielen, reicht halt nicht, sondern man muss Erfahrungspunkte ausgeben, um diese Bücher auch zu lesen, um den Benefit davon zu haben. Das fand ich eigentlich ganz nett gemacht. Weil sonst hat man das ja immer so, du sammelst Erfahrungspunkte, dann steigst du im Level auf und sie bringen dir halt nie irgendwas, außer dass du auflevelst. Hier kannst du gezielt entscheiden, für was gebe ich jetzt mal meine Erfahrungspunkte aus.
Genau, ganz genau. So kann man immer gucken, braucht man jetzt mehr Lebenspunkte, dann hat man das Buch gefunden, was einem mehr Lebenspunkte gibt oder das Buch, was wie du sagst, mit dem Faustkampf da, wo man halt dann stärker zuschlagen kann oder mehr Ausdauer bekommt und so weiter. Und
ich habe das zuerst...
erzähl.
Ich habe das ja zuerst gar nicht gecheckt. Ich habe einfach die Bücher aufgesammelt.
Nee, ich auch nicht.
Ja, cool, okay, Sammelgegenstände. Ja. Und irgendwann, wenn man dann mal in sein Journal guckt, wo dann so die Karte und Hinweise und sowas drin ist, gab es halt auch diese Unterkategorie Bücher. Und dann ist mir aufgefallen, ich kann diese Bücher lernen. Oh, dann kriege ich ja den Benefit. Okay, alles klar.
Ja, genau.
Man muss fairerweise aber auch dazu sagen, ich bin nicht der aufmerksamste Spieler bei solchen Sachen. Da liegt was, ich sammle es ein. Das habe ich ja im Resident Evil Podcast schon mal gesagt. Ich lese die Dinger nicht. Meine Frau sitzt immer genervt neben mir und sagt, lass mal, ich will das lesen. Und mir entgehen dann immer die Safe-Kombinationen und so ein Kram.
Ah, okay. Nee, lesen tue ich die tatsächlich meistens. Also gerade, wenn es gibt ja Spiele, die wirklich, über Resident Evil finde ich die Dokumente eigentlich immer ziemlich cool zu lesen. Ja. Oder auch bei Control zum Beispiel, das ist ein ziemlich wichtiger Aspekt, da diese ganzen Dokumente auch zu lesen, auch für die Story und so. Deshalb kommt immer so ein bisschen drauf an. Manchmal finde ich die auch ein bisschen langweilig. Jetzt bei, ich spiele mit Pragmata, kommen wir gleich nochmal drauf. Die sind okay, so, da überfliege ich auch manchmal so ein bisschen. So, aber kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Aber ja, es gibt immer Dokumente und gibt's auch alles, gibt auch immer Briefe zu lesen, die man überall findet und so und alles Mögliche an Kram, also die Welten, diese großen, sag ich mal, Welten wie der Vatikan und danach kommen noch Gizeh und Siam, die sind wirklich groß und sehr detailliert aber auch. Ich meine, so groß aber dann auch nicht. Also sie sind jetzt, es ist keine Open World oder so, aber sie sind so groß genug, dass man da schon
man
offen durchmarschieren kann.
Ja, man merkt jetzt, es halt, dass man in viele Gebäude reingehen kann, in viele Zelte reingehen kann. Es geht noch runter in Katakomben, es geht hoch in Türme.
Genau.
Also man schöpft ja wirklich das komplette dreidimensionale Portfolio aus.
Ja, genau. Und auch zum Beispiel, es gibt dann auch zum Beispiel dann sowohl in allen drei von diesen großen Gebieten dann auch immer so noch größere Sidequests, die einen dann auch mal in so noch weitere Ruinen oder Katakomben oder was auch immer führen noch mit größeren Rätseln und dann aber auch immer so ein paar kleinere. Gibt aber gerade da in Ägypten, da finde ich, das ist fast an jeder Ecke irgendwie eine kleine Grabstätte, die man finden kann. Ne? Und deshalb, in diesen großen Gebieten hält man sich dann wirklich die meiste Zeit dann auch auf. Es geht dann die Story auch weiter, aber dazwischen gibt es auch immer wieder kleinere, die wirklich auch mehr so cinematische Szenen, die dann mehr so auch, die dann auch so ein bisschen mehr Action haben, so ein bisschen Uncharted-mäßig finde ich da auch teilweise so, von den Set-Pieces und so. Und
man merkt das halt auch ganz gut, weil die Gebiete sind groß, aber sie sind halt auch ein bisschen in Segmente unterteilt. Das heißt, es gibt quasi Gebiete, wo ihr frei rumlaufen könnt. Und dann gibt es aber auch Gebiete, wo Sperrgebiet ist. Das kennt man ja aus vielen anderen
Genau.
Spielen auch. Und da werden die dann schon ein bisschen aggressiver, die Gegner, und gehen auch direkt auf uns los.
Genau, da ist halt die Frage, wollen wir halt schleichen oder dann wirklich die Konfrontation suchen, ist in diesen Sperrgebieten nicht sonderlich empfehlenswert. Man wird da ziemlich
Ja.
schnell niedergeschossen.
Aber das ist ja der Vorteil, das Schöne. Es gibt überall Krempel, den man in die Hand nehmen kann. Unter anderem auch Unmengen an
Genau.
Weinflaschen. Mein Vatikan,
Ja.
Italien. Ne? Und die kann man schön in
Genau.
die Ecke schmeißen und dann gehen dann die Gegner immer schön einzeln dahin. Und dann kann man die so Stück für
Genau.
Stück wegmachen und Indy kann ja seine Gegner dann auch, wenn sie besiegt sind, aufheben und verstecken und irgendwo anders dahin legen.
Genau.
Also muss man
Genau.
schon mal ein bisschen. Ich hab eine Stelle gespielt, da musste ich auch ein bestimmtes Foto machen. Und da waren dann so vier, fünf Gegner in dem Gebiet und ich bin alles drumherum geschlichen, habe irgendeinen Weg gesucht. Und dann hat mich durch Zufall dann doch einer gesehen und dann habe ich halt einen nach dem anderen niedergeknüppelt. Zum Glück habe ich die anderen nie gesehen. Aber das ist auch ganz schön bei dem Spiel. Das kann man nämlich ganz am Anfang wirklich sehr stark einstellen. Das heißt, wir haben fünf verschiedene Schwierigkeitsgrade, wie häufig und wie viele Gegner kommen, wie stark die sind, wie gut die Gesundheit ist. Und dann hat man noch mal zwei Einstellungsmöglichkeiten, wie knifflig und intensiv die Rätsel sein sollen, was mich wieder an die alten
Richtig.
LucasArts Adventures erinnert hat, von wegen, ich will
Richtig,
alles
genau.
oder ich möchte nur die
Ja,
spaßige
genau.
Erfahrung
Ja,
haben.
genau. Es gibt's ja auch bei hier bei gerade bei The Fate of Atlantis gibt es ja den
Ja.
Partnerweg, den Actionweg oder den Rätselweg.
Das hat
Ne?
mich sehr
Deshalb,
daran erinnert.
sehr tatsächlich, wirklich, ja, genau. Und richtig, das ist auch, finde ich auch ganz gut, dass man das einstellen kann. Kann man das irgendwie so einstellen, wie man es halt gerne möchte. Ne? Und wer dann die Gegner ein bisschen kniffliger haben will, der stellt dann halt die Gegnerstärke mehr ein. Ne? Und was ich auch lustig finde, dass man ja quasi so fast jeden Gegenstand aufnehmen kann, mit dem man den Gegner in die Rübe geben kann. Das ist von Ziegelsteinen, ein Hammer, bis zu einer Pfanne, wo ich lustig finde, dass dann auch teilweise das Spiegelei oder der Speck dann noch mit dran hängt. Also sehr, sehr detailliert alles auch gemacht, sehr,
Und
sehr
das Schöne
lustig. Da
ist
kann man
ja,
dann,
die Dinger gehen ja
ja,
dann auch kaputt. Das heißt,
genau.
wenn man mit so einem Stock jemanden überknüppelt, geht der kaputt, aber dann ist er nicht weg. Das heißt, Indy schleppt die ganze Zeit einen kaputten Stock mit sich rum und kann ihn aber dann durch Reparaturkits auch wieder reparieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Reparaturkits ich für Stöcke ausgegeben habe, wo ich mir einfach hätte von einem Gegner neuen nehmen können, aber hey.
Ja, eben, warum, genau. Ich meine, ansonsten hat natürlich Indy seine Fäuste, ne? Die hat er ja immer ordentlich und die
Auch die
nutzt er auch. Also es
Peitsche.
gibt die Peitsche natürlich, mit denen kann man auch die Gegner auch entwaffnen. Und es gibt natürlich den Revolver. Ne? Und er kann natürlich auch andere Waffen aufnehmen von den Gegnern, also MGs oder was weiß ich. Aber der Revolver, der ist halt immer da. Revolver, Peitsche und Fäuste sind halt immer
Die
vorhanden.
Klassiker, ja.
Ne? Genau. Und geboxt wird halt mit dem linken und rechten Schulterbuttons und halt, man kann auch verteidigen. Und es kommt dann immer so ein bisschen auf die Ausdauer an. Man kann auch, wir können ja auch essen, ne? Also wir können auch Essen in uns reinstopfen, um dann noch mehr Schild quasi zu bekommen oder Ausdauer. Und genau, weil einige Gegner sind auch relativ schwierig. Also es gibt auch zum Beispiel in jedem von den drei großen Gebieten so eine Art Fight Club, den man finden kann, wo es dann einen ganz besonders heftigen Gegner gibt, den man besiegen kann. Und da muss man sich wirklich voll ausrüsten. Also da, sonst wirst du, ich weiß, hast du schon mal einen von denen probiert oder?
Nein, nein.
Okay, weil die kannst du ohne volle Ausrüstung kannst du komplett vergessen. Also
Okay.
weil du bist halt nur mit den Fäusten unterwegs und die langen halt ordentlich zu. Ne? Also es gibt da, egal ob jetzt italienischer Faschist oder deutscher Nazi, das sind richtige fiese Möps. Noch fieser als der Rest.
Aber gerade dadurch zeigt sich ja auch, dass das Spiel doch durchaus auch abwechslungsreich ist. Ne? Also man hat diese Kampfsequenzen, man hat diese Rätselsequenzen, Schleichpassagen, Kletterpassagen.
Ja,
Also du hast es
genau.
vorhin schon erwähnt, in Uncharted, das ist natürlich schon, auch wenn die spielerische Perspektive etwas anders ist und der auch eher mit stärkerer Waffengewalt vorgeht,
Richtig.
ist es natürlich doch eine ähnliche Richtung, in die das geht. Ne?
Genau, also gerade diese mehr cineastischen kleineren Level dazwischen, die sind halt wirklich eher auf Action ausgelegt. Ne? So ein bisschen mehr definitiv.
Muss ja nichts Schlechtes sein.
Nee, definitiv. Lockert das Ganze auch auf, weil ich glaube, wenn das nur aus diesen großen Gebieten bestehen würde, wären die Abnutzungserscheinungen dann doch eher dann noch da, muss ich sagen.
Ja, also ich muss sagen, das sticht unter diesen ganzen Switch-Spielen im Moment schon so ein bisschen hervor, weil es halt auch eben eher für erwachsenere Leute ist. Es ist ja ab 16 in Deutschland. Und das merkt man auch schon, dass da abwechselndes Portfolio geboten wird. Und das reiht sich da sehr gut in die Bibliothek ein, finde ich.
Auf jeden Fall, definitiv. Also finde ich auch gut, dass das noch erschienen ist für die Switch 2. Und wie gesagt, dann halt auch als
Ja,
Cartridge.
Vollversion,
Ne?
ne?
Genau, als Vollversion. Und ich weiß nicht, spielst du es eigentlich mit deutscher Synchro oder mit der englischen?
Das ist jetzt der Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte, die Synchro, weil
Ja,
das bringt mich zu
ja.
dem vorläufigen Kritikpunkt für ein anderes Spiel, auf das ich mich sehr freue. Ich
Ja.
spiele es in der deutschen Synchronisation. Jetzt ist natürlich so, man hat nicht Harrison Ford für das Spiel bekommen in der Originalsynchronisation, weil natürlich auch die Altersgeschichte da ihre Rolle spielt.
Ja,
Auch die deutsche
natürlich.
Synchronstimme ist nicht die Stimme von Harrison Ford, aber
Ah, okay.
es ist eine Stimme, die sehr nah an den jungen Harrison Ford herankommt. Also im ersten Moment habe ich gedacht, es wäre der richtige. Zumindest ich, aber ich bin jetzt auch audiomäßig nicht der Experte. Aber es hat mich
Ja.
sehr daran erinnert und ich habe mich zu Hause gefühlt. Ich habe mich indie-mäßig wohl gefühlt und das fand ich ganz gut. Und auch eine der Spielfiguren wird ja verkörpert von Tony Todd, den man
Genau.
hauptsächlich aus Filmen kennt, wie zum Beispiel Candyman oder auch Final
Genau.
Destination. Und der ist ja
Genau.
tragischerweise vor kurzem gestorben, vor ein paar Jahren.
Ich glaube, er ist tatsächlich einen Monat oder so vor dem
Ja,
Release des Spiels gestorben, tatsächlich, ja.
das,
Das war sein
das,
letzter Auftritt, glaube ich,
genau.
eigentlich. Also zumindest auch, ja.
Und ich meine, Final Destination 7 müsste sein letzter Film gewesen sein. Also
Ah
so in die
ja,
Richtung geht
genau.
das. Oder was, 6? Und es kommt jetzt erst der 7. Der Bloodlines auf jeden Fall. Aber
Okay.
ja, das Spiel war einer seiner letzten Auftritte definitiv. Und ich habe die Figur gesehen, habe sofort gewusst, oh Mann, den kenne ich. Warte, den kenne ich.
Ja.
Ja, alles klar,
Ja.
natürlich kenne ich ihn.
Natürlich, das Candyman,
Ja, auf jeden Fall.
natürlich.
Fand ich ganz nett. Fand ich ganz schön.
Ja, finde ich auch super. Also ich meine, ich kenne Tony Todd auch hauptsächlich als Candyman und ich meine, der hat ja auch eine sehr imposante Statur immer
Ja,
gehabt. Ne?
ja.
Deshalb, ne? Deshalb war der ja für die Rolle des Riesen da, der Locus, halt wie prädestiniert.
Vor allem, der hat ein Gesicht, was fürsorglich und zutraulich und bedrohlich angsteinflößend gleichzeitig wirken kann. Also
Ja,
der
stimmt.
konnte so
Ja.
viel mit seinem Gesicht, mit seinen Augen anstellen. Das
Ja,
fand ich aber sehr
stimmt.
beeindruckend.
War definitiv sehr beeindruckender Schauspieler, fand ich auch immer. Also gerade als Candyman fand ich ihn sowieso immer super. Also
Ja.
wirklich also ich glaube, ein sehr sympathischer Mensch. Also
So
wirklich
wirkt er,
schade, dass
ja.
er da. Ja, genau. Also
Ja.
wirklich schade, dass er da schon
So
verstorben ist. Genau.
früh, ja.
In der Originalversion ist Troy Baker, ist da Indiana Jones und der hat halt auch sehr nah an der Stimme von Harrison Ford. Also Harrison Ford hat ihn sogar mal, ich glaube, bei den Game Awards, glaube ich, sogar gelobt dafür und meinte irgendwie, ja, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es auch selber machen können. Der scherzt ja aber so. Aber ich glaube, der war sehr begeistert von dem Spiel auch, glaube ich, habe ich so den Eindruck so bekommen.
Ja, der
Und
ist
ja,
halt.
Troy Baker.
Ich kenne ja die Stimme vom Troy Baker hauptsächlich durch Bioshock Infinite. Da spielt er ja die Hauptrolle und es ist auch die Stimme vom Joel aus The Last of Us.
Richtig, genau. Oder jetzt auch in hier Death Stranding spielt er den Higgs, auch eine super Rolle, auch gerade im zweiten Death Stranding. Also der ist schon sehr, ist ein sehr profilierter
Ah,
Synchronsprecher. Bei
es
Uncharted hat
war
er ja den
den
Uncharted hat er ja
Bruder.
den Bruder von
Genau.
Drake gespielt, ne?
Und Harvey
Genau.
Two-Face in Batman, den Arkham-Spielen.
Stimmt,
Zumindest
in
in den
den Arkham
letzten
spielt er
beiden, in
Two-Face, ja.
Arkham
Ja,
City und
genau.
Arkham Knight. In Arkham Origins war es der Joker. Was erstaunlich ist, weil Joker war
Ach.
ja eigentlich Mark Hamill, aber Arkham Origins ist ja sowieso so ein eigenes Ding gewesen.
Ja, genau. Also der Troy Baker, der hat sehr
Ja,
viel
ja.
hier in Metal Gear Solid 5 hat er den Ocelot gespielt, in Final Fantasy 13 den Snow. Und also wirklich viele, viele Rollen hat er gehabt. Also
auf jeden
oder
Fall.
Immer noch. Also der ist ein sehr, sehr profilierter Synchronsprecher. Und der, man muss, wen ich auch noch wirklich hervorheben möchte, ist der Synchronsprecher von dem Bösewicht, von dem Emmerich Voss, der Marius Gavrilis, ein deutscher Schauspieler, auch deutscher Synchronsprecher, also wirklich hervorragend spielt er die Rolle, also wirklich sehr diabolisch. Wirkt so ein bisschen auch wie der, wie heißt der, Tod, ne, aus dem ersten Indiana Jones, so ein bisschen wie dieses fiese, nett, so ein bisschen schleimig nette irgendwie so, hat der irgendwie so ein bisschen.
Ja, wenn jetzt jemandem, der nichts sagt, das war unter anderem die Synchronstimme vom Donkey Kong aus dem Super Mario Brothers Film auch.
Ach krass, das ist ja lustig.
Und wenn mich lustig. Nicht alles täuscht, ich meine, da muss ich jetzt wahrscheinlich zeitig zurückgehen, aber der sieht mir so aus, als ist das die Stimme von Katakuri aus One Piece.
Ah, okay. Das könnte sein.
Serien. One Punch Man hat er gemacht.
Ja, Katakuri One Piece.
Katakuri, gell? Richtig. Ja, ich habe nämlich mal ein Video von dem gesehen, weil Katakuri hat ja so viel Donuts gegessen und er hat dann mal so ein Video gemacht, wo er zu McDonald's fährt, um Donuts zu bestellen mit seiner Synchronstimme. Und er hat die gefragt, wie viele Donuts wollen sie? Und er sagt, alle. Es war sehr lustig gewesen. Und er hat ja auch ganz viel für Assassin's Creed, Far Cry, Bruce Wayne Batman in Gotham Knights, genau. Er ist auch ein sehr, sehr bekannter, guter, auch ein sehr sympathischer Kerl, wenn man sich mal dem seine Videos anschaut.
Ja.
Den mag ich.
Aber wirklich super, super synchronisch. Ich finde auch super, dass, ich habe auf Englisch gespielt, da finde ich halt cool, dass da jeder in seiner Sprache dann auch spielt. Also die Deutschen sprechen dann Deutsch, oder Indie und so, die sprechen Englisch und dann tauchen ja italienische Charaktere auf, die dann auch Italienisch sprechen. Also das ist wahrscheinlich auch in der deutschen Version.
Und der hat ja beides gemacht, ne? Also der.
Genau.
Marius Gavrilis hat beide Deutsch und Englisch gesprochen.
Genau. Nee, die Stimme ist tatsächlich dann auch in der englischen Version auf Deutsch.
Genau.
Also er spricht den auch auf. Genau.
Also,
er spricht auch auf Englisch.
Ja, genau. Also in der englischen Synchronisation hat er es gesprochen, auch in der deutschen Version hat er es nochmal gesprochen.
Genau. Genau. Ganz genau.
Voll super.
Sehr, sehr, sehr gut.
So, aber was ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte?
Ja.
Ich habe heute einen Beitrag gesehen, dass IOI Interactive bestätigt hat, dass das neue James Bond First Light Spiel keine deutsche Synchronfassung bekommen wird. Warum?
Ah, okay.
Es ist ein sehr story-lastiges Spiel und man hat natürlich mit hochkarätigen Schauspielern zusammengearbeitet und deren Stimmen genutzt. So, und jetzt komme ich halt zu dem Punkt, ich kann das nachvollziehen, ich kann das verstehen. Jetzt ist es aber vom Gameplay her ähnlich auch zu dem Indiana Jones Spiel, dass du sehr viele Gespräche am Rand mitbekommst und sich dadurch neue Nebenquests, Aufgaben oder auch wichtige Hinweise ergeben für den Storyverlauf. Und als jemand, der bei einem GTA während Gesprächen an den Rand fahren muss, damit er Untertitel lesen kann, ich verstehe Englisch, einwandfrei, ist überhaupt kein Problem, aber mein Gehirn kann das nicht verarbeiten, mich auf was zu konzentrieren, zu machen und gleichzeitig Englisch zu hören. Ich weiß nicht wieso, bei einem Film, bei einem Podcast, alles einwandfrei, aber in einem Videospiel kriege ich es nicht klar.
Ah, okay.
Ach, krass, okay. Deswegen bei Hitman, ja, okay, habe ich es immer noch akzeptiert. Bei James Bond hatte ich mich drauf gefreut, dass es potenziell eine deutsche Synchronisation geben könnte.
Wundert mich.
Das ist jetzt ein Wermutstropfen, ja. Kostet natürlich auch viel Geld, muss man auch ganz klar sagen. Die machen das ja auch selber. Und hier hat man ja mit Bethesda einen etwas größeren Publisher dahinter, der da Geld in die Hand nimmt. Deswegen begrüße ich das sehr, dass es eine deutsche Synchro gibt. Ich verstehe, dass die meisten Leute sagen, Englisch ist das einzig wahre und die Originalsynchro absolut nachvollziehbar, kann ich verstehen. Mein Gehirn verkraftet es aber nicht, deswegen spiele ich lieber Red Dead Redemption. Die Pferde reiten langsamer als Autos fahren. Da kann ich die Gespräche lesen und hören, während ich reite. Und bei Indie bleibe ich halt stehen.
Bei Indie bleibst du stehen. Ja, genau. Also klar, aber ne, also ich finde das auch immer, ich meine, ich spiele ja am liebsten auch auf Englisch dann im Original, aber ich kann es auch verstehen, wenn anderes nicht möchte oder dann auch, ich meine, es soll ja möglichst vielen Leuten noch zugänglich sein.
Absolut. Ne? Ich meine, ich halte in meiner Firma bei der Arbeit Präsentationen auf Englisch. Ich rede mit Franzosen, Italienern, mit Dubai, ich spreche mit der ganzen Welt. Englisch ist für mich überhaupt gar kein Problem. Aber bei einem Videospiel schaltet mein Gehirn komplett ab. Keine Ahnung,
ja, warum. Vielleicht auch, weil das interaktiv ist. Man muss ja noch was anderes machen, als nur jetzt gucken oder was sagen.
Ja, vielleicht. Also, wenn es jetzt ein Puzzlespiel zum Beispiel ist auf Englisch, bockt mich das überhaupt nicht. Aber wenn ich so vorbeilaufe und höre so aus dem Nebensatz irgendwas und denke, das könnte wichtig sein und habe es aber nicht sofort wahrgenommen.
Ja. Verstehe.
Aber es ist schön, die Auswahl zu haben.
Genau, vielleicht ist es auch, weil du dich dann so sehr irgendwie darauf konzentrierst und ist dann irgendwas nebenbei und so, kann ja sein.
Ja.
Ne? Ist ja bei allen echt, bei jedem anders.
Umso beeindruckender, dass dieses Spiel voll auf dem Modul drauf ist, mit deutscher Synchro,
richtig,
mit englischer Synchro, alles drum und dran, das ist schon nicht schlecht.
Alles drauf, finde ich auch super. Ja, wo wir jetzt dann da sind, zur Technik. Ich habe ja die Switch 2 Version noch nicht gespielt, aber Videos gesehen und ich finde... Alle Achtung.
Ja, das ist ein beeindruckender Port. Ohne Frage. Das ist wirklich gut, was sie gemacht haben. Ich meine, man muss natürlich sagen, die anderen Konsolen, PCs, die haben hier 60 FPS. Die Switch hat jetzt 30 FPS. Die anderen Konsolen haben 4K. Die Switch hat 1080p. Das wird allerdings mit DLSS unterstützt. Das heißt, es wird quasi immer nur das schärfer gestellt, was in der näheren Umgebung ist und gerade Aufmerksamkeit erfordert. Beim Rest wird die Auflösung runtergeschraubt. Ich finde... Gerade im allerersten Gebiet fällt es leider extremst negativ aus. Das mag auch Geschmacks- und Ansichtssache sein. Es gibt Leute, denen fällt das nicht auf. Aber jemand, der von der Nintendo Switch her Pokémon Karmesin und Purpur und Schwert und Schild gewohnt ist, dem fällt es auf, wenn kurz vor einem ein Baum aufploppt. Jetzt ist es bei Indiana Jones nicht so schlimm, dass vor einem direkt ein Baum aufploppt. Aber man hat so das Gefühl, dass diese Vegetation aus Pflanzen kurz zuvor ist, einen biologischen Herzinfarkt zu bekommen, weil bei jedem Schritt wackelt das und zappelt das und zittert das. Auch die Schatten.
Okay.
Da habe ich noch gesagt, naja, mein Gott, die Bäume bewegen sich, die Schatten bewegen sich dynamisch auf dem Boden. Guckt man sich dann mal die anderen Versionen an, sieht man, nein, das ist einfach unruhig.
Wo bist du denn gerade in dem Spiel?
Ich bin gegen Ende vom Vatikan.
Okay, weil ich bin mal gespannt, wie die Switch 2 dann das dritte Gebiet im Dschungel halt, das dritte große offene Gebiet.
Ich meine,
musst du mir nochmal erzählen, wenn du da bist.
Ja, ich denke mal, wir werden dazu auch dann einen Testbericht noch schreiben zu dem Spiel, da werden wir auf sowas eingehen, weil das sind solche Dinge, die fallen mir dann wirklich ins Auge. Und wenn du zum Beispiel im Vatikan, direkt im Vatikan, relativ am Anfang, die Treppe runter in die Bibliothek, wo wir vorhin über die Nonne gesprochen haben, da steht irgendein anderer Dude, der steht da und, keine Ahnung, putzt das Regal oder sucht irgendwas aus den Büchern raus. Und wenn man auf den zugeht, sieht man richtig, oh, der kriegt so eine Halbglatze. Ein Schritt weiter? Nee, nicht. Ein Schritt zurück? Nee, ist ein Hut. Ein Schritt vor? Nee, könnten Haare sein. Und dem sein Kopf wechselt, je nachdem, wie weit weg oder nah dran man ist. Nichtsdestotrotz, es ist ein beeindruckender Port, sieht einwandfrei aus. Und gerade wenn man spielt, ergeben sich ja auch diese, das kann man ja auch einstellen, diese dynamischen Unschärfen um einen herum, so verschwommene Sicht, was man selber auch von sich kennt, wenn man mal rennt und sich anstrengt. Das ist schon toll gemacht, ja. Ich meine, diese 3D-Spiele, die haben für mich immer mit so Clipping-Fehlern zu kämpfen, ne? Also, wenn dann man sich irgendwo anlehnt und dann hängt so die halbe Schulter durch die Mauer durch oder der Hut rutscht so durch die Decke, lauter so Sachen. Aber das ist Nitpicking. Das wird 90% der Spiele nicht auffallen oder es wird sie gar nicht stören. Aber es wirkt auch manchmal sehr unfreiwillig komisch, gerade in der ersten Sequenz im Dschungel. Das ist ja im Film, ist ja einer der beiden indigenen Begleiter, ist ja der Schauspieler Alfred Molina. Die meisten dürften ihn als Dr. Octopus von den Spider-Man-Filmen kennen. Und der erschreckt sich ja dann hier und da. Und er erschreckt sich auch im Spiel vor Fledermäusen, Spinnen, was auch immer. Und da habe ich gedacht, meine Güte, du hast aber gesundes Zahnfleisch. Weil der Mund war so offen und so groß und die Zähne und das Zahnfleisch waren so saftig und sauber. Das wirkt dann unfreiwillig komisch. Aber man erkennt die Figuren, man erkennt die Personen, die Mimik ist toll. Die Texturen auf den Kleidungen, aus den Stoffen, das ist wirklich schön. Das erste Kommentar meiner Frau war, oh mein Gott, ist das Jackett von dem aber zerknittert. Ja, ist ja auch nicht nur ein Lehrer, der ist ja auch ein Abenteurer, da darf das Jackett auch mal ein bisschen zerknittert sein. Aber es ist schön, dass man das so
Genau.
sieht.
Ja, das stimmt. Definitiv. Also die Details sind alle relativ erhalten geblieben. Klar gibt es immer
Ja.
so ein paar Abstriche. So ein paar Abstriche gibt es halt. Die sind halt bei allen Ports irgendwie. Ich
Ja.
meine, ich habe mir jetzt auch mal hier das Final Fantasy VII Remake angeguckt. Da ist dann auch immer so ein bisschen, wo dann in den Häusern ein paar Details fehlen. Irgendwie die Tische sind nicht ganz, sind alle, nicht alle Gegenstände auf den Tischen drauf und
Ja.
so. Aber es sieht halt insgesamt, sieht's halt gut aus, ne?
Und das ist aber das Interessante, ne? Beim Indiana Jones ist jetzt für mich so der größte Kritikpunkt die Schattendynamik. Die fällt mir störend auf. Wenn man jetzt zum Beispiel von unserem letzten Podcast das Resident Evil Requiem anschaut, da ist es vor allem die Frisur, die Haare. Also jeder Hersteller, jeder Entwickler hat so mit diversen bestimmten Problemen zu tun, die meiner Meinung nach auch so ein bisschen bezeichnend für das Entwicklerstudio sind.
Ist auch vielleicht die Engine auch, mit denen
Ja,
die arbeiten, ne?
wahrscheinlich liegt es da dran. Ne? Da bin ich jetzt nicht so der große Experte drin, aber ich meine, die Switch 2-Version, die hat halt auch Vorteile gegenüber den anderen Konsolenversionen, weil man kann sie mobil unterwegs spielen. Das ist Captain Obvious
Richtig.
natürlich der größte Vorteil. Und vor allem auch die Joy-Con 2-Maussteuerung wird unterstützt.
Ach, die wird auch unterstützt. Ah ja,
Ja,
okay, das ist
und das ist
interessant. Das wusste
halt
ich auch nicht.
Gameplay-Erfahrung wie am PC. Natürlich hält sich ein Joy-Con anders da wie eine Maus, aber da gibt es natürlich auch Peripheriegeräte, die man sich holen kann. Aber allein die Möglichkeit, dass das dann geht und man das machen kann, das hat man ja schon bei Cyberpunk gesehen oder auch bei Metroid. Das ist gerade für die First-Person-Perspektiv-Spiele unglaublich förderlich ist.
Ja, definitiv, definitiv.
Und
Ich hatte es ja auch hier bei Kunitsugami, das ist ja so eher so ein Echtzeitstrategie-Spiel.
ja.
Das hat auch die Maussteuerung. Fand ich da so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, was aber wahrscheinlich daran lag, dass das Spiel sowieso eher auf Controller
Ja.
ausgelegt war. Kann ich mir vorstellen, dass es daran lag.
Und was mir interessanterweise aufgefallen ist, ich hatte jetzt heute leider keine Zeit mehr, das nochmal zu prüfen, weil das ist mir erst vorhin aufgefallen. Ich werde das aber heute Abend nochmal nachgehen. Es gibt ziemlich am Anfang ein Rätsel, ich spoiler mal nicht groß, wo man diverse Fotografien machen muss und daraus ergeben sich dann diverse Nummern, mit denen man Schalter drücken muss. Und ich habe das mit meiner Frau zusammengespielt und wir waren wirklich am Verzweifeln, weil man kann ja die Fotos in seinem Journal nochmal anschauen und da steht dann drauf, ja, dieses Foto, diese Nummer und diese Funktion. So, das heißt, man hat das alles da. Und ich gebe Brief und Siegel, dass in den Unterlagen drin stand, es ist Nummer 3 und es ist aber Nummer 2. Das war uns nicht klar. Wir haben in eine Komplettlösung geschaut und da stand dann, ja, Schalter 2. Und dann habe ich das auf die 2 gestellt und dann ging es auch logischerweise. Und jetzt habe ich durch Zufall heute Mittag in meiner Mittagspause ein Video gesehen, wo das jemand gespielt hat und habe genau diese Stelle auch gesehen. Es war aber die Xbox-Version. Und da war es auch wirklich die 2 und nicht die 3. Und ich weiß nicht, ob sich der Fehler jetzt in dem Switchport, ob das sich irgendwie eingeschlichen hat oder ob ich wirklich so schief geguckt habe. Dem werde ich heute Nachmittag, heute Abend nochmal nachgehen und ich werde das unter dem Podcast als Kommentar hinzufügen, ob ich einfach nur
Ja,
blind bin
gerne.
oder ob das wirklich ein sensationeller neuer Fehler ist, der sich mit einem Update eingeschlichen hat.
Interessant, ja, manchmal sind aber auch, wenn die Zahlen irgendwie so da, auch bei den Rätseln irgendwie so draufgekritzelt sind, da kann eine 2 auch irgendwie schon mal wie eine 3 aussehen oder so, je nachdem,
Deswegen, ich
wie
muss
das
mir
da
das noch mal
drauf,
angucken.
ne?
Also,
Ja, klar, das würde mich auch interessieren, weil das wäre schon ein bisschen seltsam, wenn da jetzt irgendwie noch ein Fehler eingefügt
mein,
wurde, ne?
vielleicht ist es auch ein Fehler, der mit einem Update kam und der in den anderen Versionen jetzt auf ist und
Vielleicht.
nicht in der Erstversion war. Fand ich nur
Das
eine
könnte
ganz
sein.
witzige Sache, weil ich meine, es habe ja nicht nur ich geschaut, meine Frau sagt ja auch, nee, es ist die 3 und steht da, aber wie gesagt, ich werde es nochmal prüfen. Aber zusammenfassend würde ich einfach echt festhalten, es ist ein wirklich, wirklich gelungener Port, der sich auf der Switch absolut sehen lassen kann. Das Spiel läuft, abgesehen von den abgehackten Zwischensequenzen, die mir ruckelig vorkamen, aber das kann auch ein Empfinden sein, weil das Auge ist auch bei jedem unterschiedlich. Es läuft einwandfrei. Keine Abstürze, keine Ruckler. Klar, die Pop-ups der Schatten, die Texturen, die hier und da sich nachladen. Aber dafür läuft das Spiel einfach stabil und flüssig. Das muss man halt auch sehen, ja. Also ich bin
Eben, das ist
absolut
aber, ich meine, das ist ja
zufrieden.
fast das Wichtigste, dass es auch flüssig und stabil läuft.
Ja.
Klar, ein paar Abstriche muss man bei der Switch 2-Version mit rechnen, aber ich
Ja.
finde gerade auch der Vorteil, dass es jetzt auf der Cartridge ist, dass man eine volle Version von dem Spiel hat und dass es halt auch im Handheld-Modus funktioniert.
Ja.
Und so sind wirklich nochmal so ein paar Kaufargumente. Auch für mich, der das Spiel ja schon vor einer Weile schon durchgespielt hat. Deshalb, ich würde es mir auch nochmal wie gesagt, auch nochmal auf der Switch 2 definitiv holen.
Es ist
Ne?
absolut empfehlenswert, das zu holen. Ich würde vielleicht an deiner Stelle sogar noch warten, nicht nur bis es günstiger wird, sondern vielleicht gibt es ja dann auch eine Complete Edition, weil,
Mit dem DLC, ja.
genau, da kämen wir nämlich zu unserem nächsten Punkt, nämlich den DLC. Ich habe den DLC nicht
Genau.
gespielt, aber ich habe gesehen
Ich
im
habe ihn auch noch
Shop, dass er
nicht.
da
Ja.
ist.
Genau, ich muss zugeben, ich habe ihn auch noch nicht gespielt. Aber ich werde ihn auch noch mal nachholen, definitiv. Ne? Also muss ich wieder zum Spiel nochmal zurückkommen. Aber ja, ich habe es halt. Es hat bei mir auch ein bisschen länger gedauert. Also ich habe ein bisschen länger für das Spiel auch gebraucht. Es ist auch, man muss auch sagen, es ist ein recht langes Spiel. Und die einzige Kritik, die ich so daran hätte, ist, dass bis zum Ende eigentlich alles relativ gleich abläuft weil alle drei Gebiete sind halt letztlich irgendwie ähnlich so. Ne? Und muss man schon sagen, am Ende war ich dann schon langsam so, okay, jetzt, ne, jetzt kann es auch langsam mal vorbei sein. Ist ein bisschen fies gedacht. Ne? Also ich meine, es klingt jetzt schlimmer als es ist, also,
Ja.
aber es ist ein recht langes Spiel, aber so bis zum Ende ändert sich halt nichts am Gameplay so, ne?
Ja,
Ne? Deshalb, ne?
das ist ja das modernere Problem, weil ich meine, das Spiel kommt von Bethesda, siehe Fallout. Das geht ja auch vom
Genau.
Anfang bis zum Ende immer in eine ähnliche Schiene. Das war ja auch ein
Richtig.
Riesenkritikpunkt beim allerersten Assassin's Creed, dass man zwar diese neuen Assassinen-Missionen hat, aber die Wege dorthin waren halt immer exakt gleich vom spielerischen Ablauf her. Ich kann einem Spiel sowas wunderbar verzeihen, wenn die Story drumherum mich unterhält und beschäftigt oder es genug Seitendinger gibt. Bei einem Fallout, da ist die Story belanglos. Aber das Drumherum, die Lore, die ganzen Vaults, die Erkundung, das
Genau.
hält einen wieder bei der Stange. Bei Indie ist
Genau.
es eine durchaus, bis jetzt zumindest für mich, eine spannende
Ist
Story.
gute Story,
Ja?
ist gute Story, definitiv. Also passt in das ganze, in die ganze Indie-Lore, sage ich mal, auch sehr gut herein. Fügt sich da sehr gut ein. Auch sympathische Charaktere, wie gesagt, die Gina, von der würde ich auch gerne nochmal irgendwie was sehen, ein bisschen mehr sehen. Deshalb, ne, also wirklich eine Fortsetzung oder so. Also die können gerne,
Ja.
Machine Games kann gerne nochmal ein zweites Indie machen, definitiv.
Was
Ne?
man lobend erwähnen sollte, gerade beim DLC finde ich, der kam Anfang September 25 raus. Das heißt ein Dreivierteljahr nach dem Spiel. Und warum ist das so erwähnenswert? Wir leben halt in Zeiten, wo ein DLC bereits angekündigt wird, noch bevor das Spiel überhaupt erhältlich ist. Also man hat nicht mehr diese Day One Patches oder Day One Extras, man hat mittlerweile Day One DLCs, wo ich mir also denke, wenn das am ersten Tag verfügbar ist, hey sorry, dann pack's ins Spiel mit rein, aber
Genau.
verkauf's
Also
mir
es
nicht so,
gab.
als wir hatten keine Zeit mehr dafür.
Ja, genau. Das ist genau richtig. Also damals, als es rauskam, konnte man sich schon die Deluxe Edition kaufen. Da war dann der DLC quasi schon drin. Er war halt noch nicht verfügbar. Ne?
Genau,
Man konnte
separat
ihn
war
halt
der
noch.
erste
Ne?
Dreivierteljahr später.
Genau. Genau. Und es ist zu erwähnen, der ist nicht am Ende der Story drin, sondern der ist
Ja.
mittendrin. Ne, also
Genau.
man kann, man, da das auch in Rom spielt, kann man eigentlich relativ früh im Spiel, ich glaube im Vatikan, einen Charakter treffen, der einen dann zu dem DLC bringt. Das ist relativ, also für den DLC fügt sich hier nahtlos in das Spiel ein. Man kann ja auch später in die Gebiete wieder zurück, aber theoretisch
Ja.
schon kann man schon, fügt er sich halt wirklich ein und spielt halt nicht nach dem Ende des Spiels, sondern quasi mittendrin, sozusagen.
Ja. Also, du hast ja gerade auch angesprochen, dass gerne eine Fortsetzung kommen kann. Man muss ja sagen, Indiana Jones hat ziemlich kurz nach dem Launch schon 4 Millionen Spieler erreicht und das war nur auf Xbox und dem PC. Jetzt muss man natürlich
Ja,
vorsichtig
genau.
sein, 4 Millionen Spieler heißt nicht 4 Millionen verkaufte Sachen, weil das Spiel kam, wenn mich nicht
Game
alles
Pass,
täuscht,
war es im Game
zum
Pass?
Start im Game Pass schon mit drin.
Ah ja.
Oder nee, im Januar, also kurz einen Monat später, 2 Monate später, kam das dann in
Okay.
den Game Pass rein. Das hat es natürlich nochmal erhöht. Nichtsdestotrotz ist es eine große Zahl. Und ich denke, gerade auf der Switch 2, weil es da in dem Segment eine überschaubare Auswahl gibt, wird sich das gut verkaufen.
Definitiv, denke ich
Bin ich
auch.
mir sehr sicher.
Auf jeden Fall gehe ich auch von aus. Ich meine auch gerade jetzt, welche diese Spiele, die es immer spielen wollten, aber keinen PC hatten, der das halt, weil das ja schon ein relativ aufwendiges Spiel ist, grafisch. Kein PC, der das packt und auch keine Konsole, mit dem man es spielen kann. Auf jeden Fall, definitiv lohnt sich das.
Ich hoffe
Definitiv.
da
Also ich
ja
glaube, da
jetzt.
komm.
Ja, was sagst du?
Nee, erzähl.
Ich hoffe
Nix.
da ja
Ja.
auf eine zweierlei Geschichte, dass das Spiel sich gut verkauft, vor allem auf der Switch 2, und vor allem, dass es sich physisch deutlich mehr verkauft als Download, beziehungsweise
Ja.
dass an den Gerüchten, die man gehört hat, dass Nintendo jetzt auch kleinere Game Cards anbieten will, statt nur die
Ach,
großen,
wollen sie?
dass
Okay. Ja, weil
dadurch
die.
das ist nur ein
Ja.
Gerücht, ne? Dass dadurch
Ja.
dann die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit steigt, sowas wie in Fallout 4 nicht nur als Code in the Box, sondern auch als vollwertige Modulkassette zu bekommen.
Das wäre zu wünschen, weil man hört ja auch immer wieder die wirklich desaströsen Verkaufszahlen von diesen GameKey-Cards, die ja wohl anscheinend auch wie Blei in den Regalen liegen und das wohl überall, auch in Japan oder USA. Deshalb glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen, hoffe ich auch, dass da an dem Gerücht was dran ist, denn meine physische Switch 1-Sammlung ist schon recht groß und ich finde es halt schade, dass es für die Switch 2 kaum Anreize gibt, außer den Exklusivtiteln und halt Sachen so wie Cyberpunk, weil ich auch cool finde, dass es komplett auf der Cartridge ist, ne? Kaum Anreize gibt, sich dann noch andere Spiele dann auch für die Konsole, obwohl ich vielleicht nochmal irgendwie so ein Star Wars Outlaws oder so noch mal gerne im Handheld spielen würde oder so, ne?
Witzigerweise, wo du es gerade sagst, Cyberpunk, habe ich mir am selben Tag wie Indiana Jones gekauft, weil das
Ach ja.
bei mir im Markt im Angebot war für 30 Euro. Und da habe ich mir
Oh,
gedacht, für 30
fantastisch,
Euro
ja.
machst du nichts falsch, vor allem als vollwertiges
Nee.
Spiel. Es ist nicht
Nee.
mein Setting, es ist nicht unbedingt mein Genre. Es wird mir trotzdem Spaß machen, aber ich spiele jetzt vorrangig erstmal Indiana Jones. Und ich habe 100 Euro für beide Spiele zusammen bezahlt. Das ist ein fairer Deal für zwei Spiele, die
Denke
vollwertig
ich
auf dem
auch.
Modul drauf sind und die auf der Switch 2 einwandfrei laufen.
Ja, also Cyberpunk ist auch für mich so eines der besten Spiele so der letzten Jahre. Also ich hatte ja auch mit Arne da einen Podcast aufgenommen. Vielleicht können wir ja tatsächlich noch mal zu dritt einen machen, wenn du das Spiel auch durchgespielt hast, dann machen wir mal einen Spoiler-Podcast
Ha, das
zu
können wir machen.
Cyberpunk oder so. Also
Gerne.
es ist halt genau mein Genre. Ich liebe Cyber, ich liebe das Setting und so. Deshalb ist das halt, war das halt so richtig mein Ding auch. Aber es ist auch
Und
wahnsinnig gutes Spiel und auch ein richtig guter Port auch.
da trifft dann Indiana Jones eher meins, ne? Das ist so hier und da ein bisschen Wüste, ein bisschen Abenteurer-Setting, ein bisschen Erkunden. Das ist dann so mein Setting.
Ja, cool. Ja, definitiv. Also ich mag es auch sehr gerne. Also wie gesagt, Indiana Jones und der große Kreis oder The Great Circle, auf jeden Fall für uns, also von uns, definitive Kaufempfehlung. Wir hoffen da auch wirklich, dass es damit weitergeht mit dass da noch ein Teil kommt. Hat natürlich auch lange gedauert, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lange die daran entwickelt haben. Ich meine, Spiele dauern immer leider jetzt mittlerweile von den Entwicklungszeiten ja immer extrem lange mittlerweile. Ne? Ich meine, damals hat man, ich weiß nicht, ich hatte nämlich mich da letztes nochmal auch so mir nochmal überlegt, so da zu PlayStation 1 Zeit, da kam fast jedes Jahr ein neuer Final Fantasy Teil raus. Sogar auf der PS2 ging es ja noch am Anfang. Ich meine, Final Fantasy 10 kam 2001 und dann dauert es halt immer länger und jetzt dauert es halt teilweise ja so extrem lange. Das heißt, ne? Also auch andere Serien jetzt, mir ist gerade nur von FF irgendwie aufgefallen, aber bis bei anderen Serien ja genauso. Ne? Und ich meine, der Cyberpunk-Nachfolger ist ja auch angekündigt und der wird wahrscheinlich vor 2030 nicht rauskommen. Ne?
Also ich habe jetzt mal geguckt, Indiana Jones kam ja, wie wir jetzt gesagt haben, im Dezember 24 für die Xbox zuerst raus. Und angekündigt zum allerersten Mal wurde es im Januar 21. Also im Prinzip das Jahr 21, 22, 23, 4 Jahre, zumindest seit der ersten Ankündigung. Jetzt werden die natürlich schon vorher entwickelt haben. Und also das ist schon eine ordentliche Zeit. Aber man merkt es am Ende auch, ne? Also die ganze Qualität, die Storys, die Zwischensequenzen, dass hier mit Schauspielern, Synchronsprechern gearbeitet wurde, das merkt man dem Spiel dann schon an.
Ja, sie haben sehr viel Herzblut reingesteckt, auf jeden Fall. Ja,
ich ziehe da wieder den Vergleich zu dem kommenden Indiana Jones Spiel, auf das ich mich sehr freue. Da hat man ja auch mit einem Schauspieler und mit Lenny Kravitz und so weiter zusammengearbeitet.
Du meinst 007. Du meinst
007, nicht Indiana Jones, ja, natürlich.
Ja.
Das sieht man diesen Spielen einfach an. Ja.
Ja, genau.
Ist es auch voll okay.
Ja, genau, also klar, natürlich brauchen dann solche Spiele auch Zeit, die sollen sich auch Zeit lassen,
definitiv.
Aber man merkt, es ist halt schade, so, dann denkt man, man wird halt auch immer älter, ne? Und dann, wie viele Teile von der Serie hat man noch vor sich oder so.
Das ist ja jetzt wie bei dem kommenden GTA, das wurde jetzt um ein Jahr verschoben. Mhm. Ja, mein Gott, lieber sollen sie sich Zeit nehmen und was Vernünftiges auf den Markt bringen, als ein halbfertiges Produkt. Ja? Wir haben genug gesehen, gerade Cyberpunk, wo wir es auch hatten, ein verfrühter, übereilter Launch, der natürlich auch mehrfach verschoben wurde, aber irgendwann geht es halt stark ins Geld, aber dann liegen die Probleme halt woanders da, ja. Und ich bin immer so der Meinung, ich warte lieber länger auf ein Jahr auf ein Spiel. Habe ich überhaupt kein Problem
damit. Definitiv.
Wenn es dafür dann gut wird.
Ja. Definitiv, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ne? Also die sollen sich dann ruhig dann Zeit lassen.
Ich meine, wir kommen noch aus Zeiten, wo man Super Nintendo-Spiele nicht durchspielen konnte, weil der letzte Boss verbuggt war. Und wenn man halt dummerweise ein Erstversionsmodul hatte, hat man halt Pech gehabt.
Genau.
Später gab es dann Revisionen, alles gut. Man kauft sich für 130 Mark doch das Spiel nicht zweimal, ja?
Und, genau.
Deswegen ist es natürlich schön, dass wir im Zeitalter von Patches, auch im Nintendo-Kosmos, im Zeitalter von Patches angekommen sind. Aber es ist schade und beängstigend zu sehen, beunruhigend zu sehen, wenn Publisher ihre Spiele halt lieber unfertig rausbringen. Hauptsache, sie haben was rausgebracht. Das ist hier
unfertig
nicht der Fall.
Genau, unfertig oder halt dann auch jetzt, KI ist natürlich ein großes Thema, aber leider so. Aber das ist doch wieder ein ganz anderes Fass, was
wir da auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir irgendwann mal einen eigenen Podcast machen. Wir haben ja schon eine Redaktionsdiskussion der Seite.
Richtig.
Die ist ganz spannend. Denk mal, das eignet sich auch für einen Podcast, so
KI auf jeden
in der
Fall.
Medien- und Unterhaltungsbranche.
Auf jeden Fall, definitiv. Genau. Ja, dann wären wir jetzt, glaube ich, soweit aber durch mit unserem Podcast, aber kommen noch zu unserer letzten Kategorie. Denn was haben wir denn letzte Woche gespielt? Kim, was hast du letzte Woche gespielt?
Was habe ich wohl gespielt?
Außer Indie.
Erstaunlicherweise außer Indie hin und wieder mal eine Runde Resident Evil Requiem. Da bin ich ja im erneuten Durchlauf mit meiner Frau zusammen. Aber dann ist mir der Indie dazwischen gegrätscht und dann spiele ich am meisten Indie. Was am ich noch gespielt habe, ist ein Ditto-Brettspiel. Es gibt ein Würfelbrettspiel, da muss man kleine Ferkel in ein Loch schmeißen. Und da ich jetzt seit neuestem wieder im Besitz von einem 3D-Drucker bin, habe ich mir das Spiel ausgedruckt. Ach. Aber anstatt Schweinchen habe ich mir Ditto-Figuren ausgedruckt, weil wir nun mal ein Pokémon-Haushalt sind. Und da spielen wir jetzt Ditto im Loch.
Ach, wie lustig. Also meine Partnerin und ich, wir sind auch riesen Schweinchen-Fans, deshalb wären sowohl Ditto als auch Schweinchen für uns vollkommen okay. Aber sehr, 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 sehr lustig, dass du mit dem 3D-Drucker das Spiel ausgedruckt hast. Wo wir dann auch bei meinem Spiel waren, was ich
gespielt
habe, haben wir ja auch eben schon von gesprochen. Ich habe nämlich Pragmata gespielt und da spielen 3D-Drucker eigentlich eine sehr große Rolle, denn in dem Spiel ist es ja so, dass sie da ein Erz auf dem Mond entdeckt haben, mit dem man alles Mögliche ausdrucken kann, von Waffen, Robotern bis hin zu ganzen Pflanzen oder auch Gebäuden, weshalb sie da auch versucht haben, Teile von New York auf dem Mond auszudrucken als Test, was nicht immer ganz gelungen ist, aber es sieht sehr cool aus. Also Pragmata ist ein sehr, sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Also es gefällt mir sehr gut. Ich bin jetzt auch relativ am Ende und ich glaube, fehlt nicht mehr sehr viel. Ich bin in der letzten Gegend und also es gefällt mir sehr gut. Also Capcom, finde ich, hat so einen unglaublichen so einen unglaublichen Lauf im Moment. Das ist schon fast unheimlich,
wie
viele gute Spiele die rausbringen. Jetzt kommt noch Onimusha, kommt ja noch. Ne?
Aber das Schöne bei Pragmata ist ja, auf der Switch 2, auf den anderen Konsolen vermutlich natürlich auch, aber auf der Switch 2 gibt es eine Demo. Die habe ich nämlich gespielt auf
der
Switch 2.
Ja.
Und die hat mir schon Spaß gemacht, weil es das normale Gameplay ein bisschen auf den Kopf stellt. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss man, oder man kann die Robotergegner, die da sind, natürlich besiegen. Man kann die aber auch hacken und dadurch quasi ihren Schutz reduzieren, damit sie mehr Schaden nehmen und schneller besiegt werden. Und dieses Hacken, das ist so ein Bioshock-mäßiges Pipe-Mania-Minispiel. Und so ein Minispiel in einen dynamisch laufenden Kampf einzubringen, ohne dass es aufgesetzt oder fehl am Platz wirkt, fand ich schon interessant und mutig.
Sehr definitiv. Also das Spiel erinnert mich auch so ein bisschen so an diese Zeit, so die so in den 2000ern, so in den Nullern, wo halt noch so viel experimentiert wird. Also das Spiel hätte auch gut auf der PS2 oder PS3 oder Xbox 360 rauskommen können, wo noch viel mehr experimentiert wurde. Und stimme ich dir voll zu, gerade das Hacken ist ja essentiell und man kriegt ja auch im Laufe des Spiels immer noch neue Tools dazu, wodurch man dann zum Beispiel neue, wie die Gegner auch zum Beispiel, es gibt so einen Konfusions Hack zum Beispiel, dann greifen die auch die Roboter dann auch die anderen Roboter an und so weiter und so fort und da zusammen mit den einzelnen Waffen gibt es da halt unglaubliche Dynamik, wie man denn die Gegner angeht, oder man hat auch für jeden einzelnen Gegner eine andere Herangehensweise, weil es dann auch dickere gibt, es gibt ein paar kleinere und so weiter, ein paar schnellere, ein paar langsamere und so. Deshalb gibt es da immer sehr, sehr, sehr dynamisches Kampfsystem allgemein. Das lockert auf jeden Fall so ein Third-Person-Shooter auf jeden Fall nochmal auf.
Das bringt mich halt wieder zu dem Punkt, den wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen hatten. Spiele sind heutzutage einfach zu teuer und zu aufwendig in der Entwicklung, um viel solche Experimente zu wagen, wenn wir mal in dem Segment der Spiele unterwegs sind. Ich denke, das ist auch ein großer Punkt, der dazu beigetragen hat, dass gerade Indie-Spiele so beliebt geworden sind die letzten Jahre, weil sie eben kleiner, günstiger, aber auch experimentierfreudiger sind.
Ja, genau, richtig. Die halt außer den ansonsten experimentierfreudig, würde ich halt noch sagen, sind auch japanische Spiele.
Ja,
die sind auch immer sehr, immer noch experimentierfreudig und aber auch jetzt nicht immer so, dass sie das Total AAA Budget sind oder so. Da ist es immer noch so ein bisschen, bei den japanischen Spielen finde ich es immer noch so ein bisschen so eine, klar gibt es die riesen Blockbuster da auch, wie Resident Evil oder so, aber es gibt da jetzt auch wie. Ne, noch immer so ein paar andere Abstufen. Ich finde bei den amerikanischen oder westlichen Spielen, außer den Indie-Spielen, ist es dann doch sehr, sehr auf diese AAA-Schiene.
Man merkt es ja, dass Nintendo hat ja die letzten Jahre auch direkt damit angefangen, Indie-Spiele und Indie-Entwickler in gezielten eigenen Directs unterzubringen, damit die nicht in diesen großen Blockbustern untergehen, weil sie eben einfach charmant sind, schön sind und eben mal was anderes sind. Ne? Ich meine, wir hatten ja letztens auf unserer Seite auch den Test zu Blueprints. Das ist eine ganz andere Art zu spielen, zu puzzeln und an die Dinge ranzugehen. Auch diese ganzen Roguelike-Games und so weiter.
Ja.
Wir haben da schöne Zeiten vor uns, finde ich.
Auch finde ich, was sehr von der ganzen Indie-Welle profitiert, ist das Horror-Genre tatsächlich.
Ja, absolut.
Da sind auch unglaublich viele verschiedene, auch sehr innovative Sachen, wie zum Beispiel so Dead Letter Department oder Home Safety Hotline oder so. Da sind wirklich sehr, auch sehr kreative Sachen, die da im Horrorbereich rauskommen. Also das,
auch auf der
auch, und natürlich oder,
Ja, auch halt auf der Switch 2, das, dieses, heißt es Tokyo Subway oder sowas, was da letztens rauskam, wo man da in der
Scramble,
Tokyo U-Bahn-Station Scramble? Unterwegs ist, wo dann auch noch Dinos unterwegs sind, also, total abgefahren.
Ich glaube, Tokyo Scramble oder so hieß das, glaube ich. Irgendwie so ähnlich auf jeden Fall, genau, so Mädel, spielen wir so Mädel, glaube ich, dass das so in den Untergrund von Tokio gerät oder so.
Ne? Spricht mich auch voll an, so ein Spiel, also würde ich mir auch
anschauen. Ja, definitiv. Absolut. Definitiv, und auch im Indie-Bereich gibt es ja auch bei den Horrorspielen noch welche, die dann noch diese alten Kameraperspektiven noch oder diese PlayStation 1 Feeling noch so ein bisschen aufleben lassen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das Sorry, We're Closed finde ich zum Beispiel sehr klasse.
Ja.
Genau, also ne, das sind da wirklich, wirklich coole Sachen, die da rauskommen. Ne? Also wirklich, aber Pragmata da auch nochmal ein sehr cooles Experiment. Aber anderes habe ich tatsächlich nicht gespielt diese Woche. Bin irgendwie dazu nicht so wirklich gekommen. Deshalb waren wir beide jetzt relativ eingeschränkt, was wir gespielt haben. Aber ist ja auch nicht schlimm.
Man kann sich ja auch mal fokussieren.
Richtig, genau. Ich finde auch manchmal problematisch, wenn man dann drei oder vier Spiele gleichzeitig spielt, dann ist da so dieses
Choice Paralysis. Vor allem, um die Brücke zu schlagen zu dem Indiana Jones nochmal. Ich fand die Steuerung gerade am Anfang sehr komplex, sehr vielseitig. Dass er nicht in der Lage ist, diese Kamera aus der Hand zu legen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und wie oft habe ich eine Weinflasche nach irgendwem geschmissen, weil ich einfach nur die Kamera weglegen wollte. Und wenn ich dann noch fließend wechsle mit anderen Spielen, dann komme ich ja ganz durcheinander. Bei dem einen ist es Winken und bei dem anderen Spiel hast du auf einmal jemanden ins Gesicht geschossen. Ja, schade.
Ja, genau. Ja, genau. Ganz genau. Deshalb finde ich auch das immer besser, wenn man sich dann eher konzentriert auf eins. Es ist manchmal schwer, gerade weil es momentan ja auch so viele gute Spiele gibt. Wir leben ja in der Zeit, wo es wirklich auch Unmengen an wirklich guten Spielen gibt, muss man ja dazu sagen. Das hatten wir ja früher so gar nicht. Also aber, hatten wir auch, aber die Spiele waren halt weiter auseinander sozusagen.
Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. So, aber jetzt waren wir im Podcast 649. Wir haben ja jetzt als nächstes kommt der Podcast 650. Was können wir denn da erwarten?
Da werden wir über ein Jahr Switch 2 sprechen.
Und das
da geht es darum, ne?
Ja. Weißt du, warum ich die Zahl jetzt nochmal so explizit erwähnt habe?
Nee.
Ich bin so ein Zahlenfanatiker. Mir gefallen Zahlen, ich finde das toll. Und die Switch 2 kam am 5.6. raus. Amerikanische Schreibweise 6.5.
Ja.
Und wir haben den Podcast über 650 für ein Jahr Switch 2.
Das ist ja cool. Das ist ja perfekt.
Da geht mir das Herz auf bei sowas.
Da geht dem Zahlen-Nerd das Herz auf.
Ja, klar, kann ich verstehen.
Nee, das ist tatsächlich ein lustiger Zufall. Aber ja, haben wir ein Jahr Switch 2 und da sprechen wir halt drüber, wie sich das jetzt in diesem Jahr entwickelt hat, was fanden wir gut, was fanden wir nicht so gut und lasst euch da mal überraschen auf den nächsten Podcast. Ne? Und bis dahin Indiana Jones spielen.
Auf jeden Fall, geht raus, holt euch das Spiel digital oder auf Karte, es lohnt sich, es ist ein tolles Spiel und ich liefere die Erkenntnis, ob das Rätsel sich verändert hat, heute noch als Kommentar nach.
Oh ja, da bin ich gespannt. Genau, ja, da deshalb verabschieden wir uns jetzt auch von euch und wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr diesen Podcast hört und sagen bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.